Happy Sunday, der Sonntag auf Radio 2000. Diesmal mit einem Überraschungsgast.
Und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer sich in den letzten Tagen die Frage gestellt haben, wer ist es? Wer kommt vorbei? Ja, und jetzt darf und muss ich es verraten und freue mich auf Dr. Paul Kircher. Grüß dich, Paul, und schön, dass du vorbeikommst. Bist also nicht selbstverständlich an freien Tagen.
Danke schön für die Einladung, Roland, und an Radio 2000, dass es ein Karlsruher tolles Thema annimmt.
Paul, ich denke mir, dass die viele Zuhörer kennen durch deine Arbeit. Du bist zum einen Volkswirt, Coach und Counselor in Brixen und zum anderen sehr engagiert bei Human Economy. Wenn du bitte die Hörer einmal den Grund der Gründung dieser Vereinigung verraten kannst, damit man sich etwas vorstellen kann, ohne zu viel zu verraten.
Ja, mal herzlich willkommen und einen schönen Gruß an alle Zuhörer. Wie gesagt, mein Name ist Paul Kircher und seit über 4 Jahren beschäftige ich mich nochmal intensiver mit dem Thema Geld und als Gruppe Human Economy, eine Initiativgruppe, die was vor über 4 Jahren gestartet ist, mit einigen sehr engagierten Leuten, das möchte ich nicht alle Namen nennen, die was da mitarbeiten, haben wir einiges eigentlich auch erreicht, um das Geldsystem ein bisschen zu erklären und vor allem auch das Bankensystem zu erklären, wie das funktioniert und so weiter. Wir kennen, dass wir eben auch Beschlussanträge für den Südtiroler Landtag geschrieben haben, ein Parlament einige Themen einbringen können, oben bei Großbanken waren, bei den Vollversammlungen, um einfach zu schauen, wie eigentlich das Geldsystem eben auf der Ebene, auf der institutionellen Ebene diskutiert und wert. Unser Ziel ist es eigentlich wirklich, das zu informieren, Fragen zu stellen und über unsere Recherche dann einmal Lösungsanschläge vorzubereiten, aber im Prinzip geht es allem um die Diskussion, Fragen zu stellen, damit jeder einfach auch besser versteht, wie das Geld und das Bankensystem funktionieren.
Also es geht ums liebe Geld. In Missbrauch damit, die Abhängigkeit, die damit geschaffen werden. Und bevor wir loslegen, da gibt's ganz ein bisschen Musik und ich denke, da haben wir ganz was Passendes von, nämlich von Gunter Gabriel. Einmal hinhören. Gunter Gabriel, ohne Moos nichts los. Dr. Paul Kircher bei mir im Studio. Ja, und wir reden über Moos, Zaster, Knete oder Binke, Binke. Also Geld hat ja sehr viele Bezeichnungen.
Also Bezeichnungen ist ein Teil von der ganzen Geschichte vom Geld, aber an sich ist ganz spannend, einmal zu erfahren, eigentlich, wie eigentlich Geld entstanden ist. Und eigentlich ganz spannend ist, wenn man so wirklich Historiker und Anthropologen dann studiert, wie zum Beispiel den David Graeber, ein Ex-Yale-Universitätsprofessor, der hat ein Buch geschrieben, Schulden der ersten 5000 Jahre, erklärt er eigentlich, dass der Ursprung von Geld ja nicht einmal Geld ist und der Tausch, wie man sozusagen vielfach eben auch im Volkswirtschaftsstudium erfährt, sondern dass der Ursprung eigentlich allem auf Kredit, auf Vertrauen basiert ist. Und von dem Konzept heraus könnte man sich überlegen, braucht es überhaupt noch Geld in der Form, wie wir es heute eigentlich kennen. Und dann klarerweise gibt es sehr viele Entwicklungen historischer Art und Weise, wo dann das Geld alleweil mehr dann in monopolisiert worden ist. Und soweit wäre es ja auch nachvollziehbar, wenn der Staat als Vertretung der Bevölkerung dann das Geld verwaltet. Aber in der Zwischenzeit leider haben wir sehr perverse Situationen, dass eigentlich sogar die Zentralbanken privatisiert sein oder die Fed ist ja schon als Privatbank erschaffen worden und kontrolliert sozusagen den wichtigste Währung, die Leitwährung, den Dollar. Und dann geht's weiter, eben auch sehr viele Zentralbanken seien privatisiert. Nicht? Also das ist einmal von historischen her ganz interessant, wenn man das dann einmal anschaut. Und was eigentlich notwendig ist eben für die Menschheit, nicht? Weil Geld ist ja nicht das und auf, sondern es geht ja nicht darum, eine Realproduktion zu erreichen, wo man die Bedürfnisse der Menschen eben deckt. Und dafür braucht's im Grunde nicht unbedingt Geld. Geld kann auch ein Mittel sein, aber es gibt auch sehr andere viele Möglichkeiten und wenn man es historisch anschaut, sieht man auch in der Geschichte hat es viele andere Möglichkeiten gegeben, das auch zu die Realproduktion zu ermöglichen, oft auch, dass man wirklich einen besseren Lebensstandard hat, wie man es eben heim zum Teil eben haben.
Ganz ein großes Problem, also Geld, weniger haben einen ganzen Haufen, einen Großteil fast davon und die Masse von den Menschen pfeift aus dem letzten Loch, sprich, die haben von der Geldmenge auf dem Markt nur ein Bruchteil. Die gerechte Umverteilung, das ist seit langem ein Problem.
Genau. Und das ist eigentlich systeminhärent. Also wenn man das Geldsystem dann anschaut, wie Geld erschaffen wird, also Geld entsteht eigentlich immer als Schuld, sei es von der Zentralbank aus, die was Staatsanleihen ankauft, dementsprechend auch schon ein Schuldschein dahinter eigentlich ist, sei es eben bei den Privatbanken, da können wir vielleicht später nochmal darüber zu reden, dass eigentlich Privatbanken, ja die Raiffeisen, die Sparkasse, die Volksbank, aber sämtliche wirklich Privatbanken Geld erschaffen können, sogenanntes Chiralgeld. Und das entsteht allem in dem Moment, weil ein Kunde hingeht zur Bank und normalerweise machen wir Kunden ja, wir brauchen einen Kredit und die Bank verleiht mir ein Geld, was ein anderer Sparer eingelegt hat. Aber das ist eigentlich nicht der Fall, sondern die Bank schöpft neues Geld. Und aus dem heraus, klarerweise, entsteht ein Ungleichgewicht. Und wenn das nur mit Zinsen belegt ist, die, was ja sehr gerechtfertigt werden, auch in der Geschichte, in der spirituellen und religiösen Diskussion sehr viel weniger, klarerweise ist das allem sehr angeprangert worden, dann, wenn man versteht, es gibt einen Zins und einen Zinseszins, dann versteht man, dass eigentlich die Geldmenge konstant ansteigen muss, wenn das alles auf Schulden basiert. Ein ganz kleines Beispiel, damit man so ein Bild vor Augen hat. Da gibt es so ein Rechenbeispiel, wenn zum Beispiel vor 2000 Jahren jemand 5 Cent investiert hätte, klarerweise der Wert gleich geblieben wäre zum Zinssatz von 5%. Und dann stellen wir eben die Frage, ja, wie viel wäre das heute, der 5 Cent Wert, also auf heutigen Wert. Mhm. Und dann kommt eine unglaubliche Summe heraus, nach 2000 Jahren hätten die sich vervielfacht, aber in einem Ausmaß, was man wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist, das wären 134 Milliarden Erdkugeln, wie unser Planet ist, aus Gold. Das war der Gegenwert von der Zinssteigerung nach 2000 Jahren. Und da versteht man schon, das kann nicht funktionieren und aus dem Grund müsste das Geldsystem an sich, systemimmanent, mathematisch bedingt, alle 60 bis 80, 90 Jahre eigentlich crashen, damit sie dann wieder von neu aufgerollt und neu gestartet werden. Mhm. Und das wäre, glaube ich, mal eine ganz banale Grundüberlegung, damit man einfach mal überlegt, ist das eigentlich noch nachhaltig und ist das verträglich mit den ganzen anderen Effekten dabei, was eben du auch gerade angesprochen hast, bezüglich der Umverteilung. Dann klarerweise, wenn ich Geld erschaffe und Zinsen verlange, dann klarerweise konzentriert sich das in den Hand von wenigen institutionellen Anlegern zum Beispiel mit dem eine Situation, dass weniger wie 1%, ich glaube, das sind eigentlich, kann man sich fast abzählen, mehr wie die Hälfte des Vermögens der Welt besitzen. Und im Prinzip, wenn man nur die Schulden dazu nimmt, dann eigentlich besitzen die wirklich einen Großteil der realen Güter auch weltweit.
Das sieht man auch dauernd in den Medien. Also da gibt es immer solche Statistiken und Listen, dass die Superreichen Monat für Monat alle reicher werden.
Genau. Das ist ein Phänomen, ist eben durch das Zinssystem im Geld, das was rein ist und das, was man oft einmal gar nicht einmal diskutieren darf, das kann man ohne weiteres diskutieren. Es gibt andere Möglichkeiten, auch ein Geldsystem zu konzipieren. Und das zweite Phänomen ist ein folgendes noch nicht. Das wird auch nicht beachtet. Da gibt es eine ganz tolle Studie von Helmut Kreuz, einem Ökonomen aus Deutschland. Der hat einmal durchgerechnet, wie viel ist eigentlich der Zinsanteil, den was wir zum Beispiel, wenn wir einen Kaffee trinken gehen in die Bar, wie viel zahlen wir da Zinsen gleichzeitig mit, ohne dass wir es wissen, nicht? Weil die Bar hat einen Kredit aufgenommen, um vielleicht für die Einrichtung. Der Rohstoff oder der Kaffee hat auch einen Kredit aufgenommen. Mhm. Dann die Produzenten haben einen Kredit aufgenommen. Wenn man die ganzen Zinsen zusammenzählt, dann erkennt man, dass wir 40% nehmen wir mal 1 Euro her, 40 Cent zahlen wir an Zinsen. Und nur 60% würde eigentlich das Produkt kosten. Mhm. Oder ein anderes Beispiel nur, wenn man zum Beispiel Wohnungen hernimmt mit einem großen Kapitalanteil, dann ist das nur extremer, dann ist der Zinsanteil 70%. Das heißt, eine Wohnung in einem Geldsystem ohne Zinsen würde zum Beispiel statt 300.000, nein, mal 100.000 Euro kosten.
Mhm. Paul, bevor wir zu einem heiklen Punkt kämen, wo bestimmt viele Zuhörer die Augen und Ohren aufreißen werden, lass uns ganz kurz das Geld als solches definieren. Du hast es am Anfang bereits gemacht. Mhm. Seit wann gibt es das Geldwesen? So, wie wir es eigentlich kennen.
Ja, das ist ja wieder eine lange Geschichte, als ich versuche, es einen ganzen Zeitraffer zu machen. An sich, Geldsystem oder geldähnliche Formen, wie gesagt, gibt es seit 5000 Jahren. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf den David Graeber, Schulden die ersten 5000 Jahren. Und der Ursprung ist eigentlich nicht der, was ich gelernt habe auf der Uni, dass es eigentlich eine Notwendigkeit war für den Tauschhandel, sondern der Ursprung war eigentlich, dass man sozusagen gegenseitig gehandelt hat und eigentlich halt mit einem Schuldversprechen eigentlich gehabt hat und da brauchst du eigentlich auch kein Geld. Dann war es dann die Ursprünge zum einen bei den Sumerern von Geld und Geldmünzen und zum Beispiel auch von den Tempeln in Griechenland, wo dann die ersten Münzen ausgegeben worden sein, bis das dann halt verschiedene Phasen erlebt hat. Im Mittelalter dann klarerweise dann nochmal sich verändert hat, auch dann Schuld- oder Depotscheine sich entwickelt haben. Mhm. Denn damals hat man eben vorwiegend auch Gold gehabt, eben als Wert oder Silber oder Edelmetalle eben als werthaltiges Material oder Gegenstände. und die wollte man nicht zu Hause lagern. Dann hat man das einem Goldschmied gegeben, der Goldschmied hat einen Tresor gehabt und der hat dann ist draufgekommen, nach kurzer Zeit, Moment, da kann man ja nicht mehr das Geld abholen, weil das immer einen Depotschein kriegt, sondern so zirkuliert jetzt plötzlich ein Depotschein, der was sagt, okay, ich habe ein Kilo Gold beim Goldhändler so und so. Und dann sind die auf die Idee gekommen, haben uns raffiniert und gesagt, ja, wenn die jetzt ungefähr 10% zurückkommen, dann kann ich ja mehr Depotscheine ausstellen, nicht? Und haben sozusagen dann Geld verliehen mit Zinsen. Und das ist so eine Linie, wo eigentlich dann Geld entstanden ist, wo dann eigentlich eine Mindestreserve eigentlich reicht, die 10%. Das hat man eigentlich auch noch in einem anderen Ausmaß. Und dann gibt's noch nicht, das Geldsystem ist modern, ist die Bank of England, sicherlich ganz interessant, 1692. Und dann das neue moderne Geldsystem mit 1913, mit der Gründung von Privatbankern, die was eigentlich, sage ich mal, die amerikanische Bevölkerung umgekehrt haben und dann die Fed, ja, gegründet haben. Auch dazu gebe ich einfach gerne ein paar Informationen zum Thema, eben, wo man kann man sich informieren. Sehr spannend finde ich den Autor Ernst Wolf, ein deutscher Autor, der was ich den Titel, ein Buch geschrieben hat, Finanztsunami, gibt es auch sehr viele Vorträge im Internet, Finanztsunami Ernst Wolf, und dann erkennt man dann die Geschichte von den letzten 100 Jahren, wie eigentlich das Geldsystem, mit das moderne Geldsystem mit der Fed eigentlich funktioniert.
Die Funktion des Geldes im Ursprung eigentlich recht simpel, also Zahlungsmittel, Aufbewahrungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel sozusagen, aber.
Das sind eigentlich Definitionen, die, was man klarerweise auch in der Volkswirtschaftslehre eigentlich so lernt. Wenn man das historisch dann anschaut und da ganz logisch durchdenkt, funktioniert das ja nicht. Da stimmen die ja eigentlich die Angaben gar nicht. Das ist so mehr, sage ich mal, eine akademische Definition. Denn Wertaufbewahrungsmittel, wissen wir eh, ist schwierig, weil ja klarerweise einmal wer garantiert, ist ja nicht mehr so garantiert mit einem was. Zum anderen haben die Inflation, die, was man was wegfrisst, also Aufbewahrung, so muss man durchaus kümmern. Es ist ja nicht so eine sichere Geschichte. Ein Wertmaßstab, was dann eine andere Definition ist. Wenn ich einen Maßstab habe, einen Meter zum Beispiel, nicht? Beim Geld ist ja so, das benutze ich ja nicht. Aber ich kann nicht einen Meter, wenn ich einen Meter habe, wie ein Zimmerer, der hat einen Meter, dann kann ich mit denen ja unendlich lang messen. Also Wertmaßstab, was gleichzeitig ein Wert, ein Gegenstand ist, ein Inhalt, also ein inhärenten Wert eben haben sollte, der was ja halt suggestiv eigentlich leider ist, funktioniert eigentlich auch nicht. Tauschmittel, dann muss man sich auch fragen, okay, vom Tauschen brauche ich nicht unbedingt Geld, sondern kann man wirklich tauschen. Es, klarerweise jetzt nicht Leute tauschen zwei Hennen gegen ein paar Kartoffeln, aber es gibt ja einfach ganz einfache Systeme, da hat man auch Kreditkompensation, wo man einfach mit Einheiten dann tauschen kann. Also die Grunddefinition von der Volkswirtschaft könnte man auch hinterfragen, weil die drei Kriterien nicht eine von meiner Meinung nach und sehr vielen Forschern, auch von Professor Franz Hörmann, eigentlich sehr diskutabel eigentlich wären.
Die Geldschöpfung, also jetzt wird schon ein bisschen heikler und für viele undurchsichtiger. Paul, bei der Geldschöpfung, da stechen wir eigentlich direkt ins Wespennest.
Das ist ganz klar. Das ist jetzt seit einigen Jahren hier in Diskussion. Und da muss ich einmal vielleicht einen kleinen Frust loslassen. Wenn ich in der Uni gemacht habe und ich glaube 94 habe ich nachher meine Laurea gemacht, als abgeschlossen, in Trient, war ich der Meinung, es gibt die Zentralbank, die Geld schöpft, das Geld eben über die Staatsanleihen dann dem Staat gibt, der das dann verteilt und dann in die Wirtschaft eigentlich fließt. So, das ist unsere Theorie gewesen. In der Zwischenzeit sind wir ja draufgekommen, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt. Das ist ganz ein kleiner Teil nur, was die Zentralbanken Geld schöpft, ungefähr 5%. Und seit 91 oder 92 gibt es ein Dekret, das ist wirklich ganz klammheimlich durchgegangen, auch im italienischen Parlament. Und seither ist es möglich, dass jede wirklich kleine Bank, jede Bank, Großbank, Kleinbank, Geld schöpft bei der Kreditvergabe. Das heißt, man ist das sogenannte Chiralgeld. Wie wir vorher schon erklärt, dass ich jetzt zur Bank brauche 100.000 Euro, weil ich eine Wohnung kaufe. Und die Bank macht eine sogenannte Bilanzverlängerung und hat eine Forderung auf der Aktivseite und eine Verbindlichkeit auf der Passivseite. Und dann macht sie einfach eine Bilanzverlängerung und schöpft neues Geld. Das heißt, das Geld, was in Umlauf ist, man sagt zwischen 90-95%, ist wirklich neu geschöpft von Privatbanken. Das ist ein großes Thema zurzeit, haben sie lang verleugnet eben auch, das ist auch noch dazu zu sagen, bis endlich ein Professor, sogenannter Professor Werner, eine Studie gemacht hat in Deutschland draußen bei einer Raiffeisenbank und seitdem wird es sehr viel diskutiert. In der letzten Zeit, zum Beispiel 2017, gibt es den Brief, Drei-Monats-Brief, glaube ich, von der Deutschen Bundesbank, der hat das dann eben auch genau erklärt, dass effektiv die Privatbanken Geld schöpfen. Eigentlich ein Unding, wenn man das Geldsystem verstärkt.
Früher sind sie ja ein bisschen gebunden gewesen, zum besseren Verständnis. Damals hat der Goldstandard geherrscht und bei der Geldschöpfung enorm wichtig. Aber ab 71 hat sich da einiges geändert.
Exakt. Also der Goldstandard war zumindest eine Limitierung, denn was ist eigentlich? Man muss es ganz einfach vorstellen. Also das Geldsystem, das meritiert alle Hörer wirklich motivieren, informiert eigentlich. Es gibt ganz viele spannende Vorträge im Internet zu dem Thema. Es ist relativ einfach zu verstehen, die Grundprinzipien. Dann haben sie es so verkompliziert, würde ich mal sagen, damit es wirklich für normal Menschen eigentlich wie ein Schwarz durchschaut. Aber die Grundprinzipien sind komplett wirklich ganz simpel. Also wenn ich eine bestimmte Menge an Realgütern habe, dann muss ich die irgendwo versuchen zu vertreiben. Und dann braucht es einen bestimmten Geldgegenwert, der was eigentlich dem entspricht. Und dementsprechend kann dann die Geldmenge steigen, wenn die Realgüterproduktion steigt. Und die müsste dann auch wieder sinken, wenn eben die Realgüterproduktion zum Beispiel bei einer Rezession und so weiter sinkt. Also die Zentralbank hat die Aufgabe, die Geldmenge zu regulieren, damit sozusagen nicht ein Überschuss da ist und sowas passiert, wie wir es eben auch kennen, Inflation oder Hyperinflation. Und die zwei Elemente eigentlich sind fundamental. Jetzt muss man sich vorstellen, die Zentralbank kontrolliert allein mal 5-10% des Geldes. Mhm. Das Rest kontrollieren kleine Banken und vor allem die Großbanken. Und die haben ganz andere Interessen. Nämlich das Interesse des Wohls der Gesellschaft oder der Ökonomie im Gesamten, sondern die eigentlich sind profitorientiert. Mhm. Und klarerweise schauen sie nur, was bringt es, nicht? Zum Beispiel die Subprime-Krise, die was wir gehabt haben 2008. Das ist ja genau aus dem Grund, den haben sie in den USA einfach Kredite vergeben an Arbeitslose zum Beispiel um 1 Million Euro, damit sie so, und dem können sie sich ganz einfach vergeben, weil sie Geld selber schöpfen können, um sozusagen große Rendite zu haben. Und dann gibt es eben den großen Banken-Crash, weil wenn die große Geldmenge haben, dann klarerweise irgendwann implodiert das System in sich selber. Und dann hat damals hat es zum Beispiel ein kleines Bauernopfer gegeben, die Lehman Brothers, nicht? Andere Großbanken sind gerettet worden, wieder mit Steuergeldern. Das heißt, im Prinzip, das Geldsystem auf der Privatbasis geschaffen von Banken, ist eigentlich nicht anders ein System, um die Profite sozusagen zu privatisieren und dann die Kosten auf der Gesellschaft über die Steuern dann auszulogern. Das heißt, wir zahlen dann im Endeffekt das, was eigentlich das System eigentlich verursacht, über unsere Steuern.
Mhm. Da kann ich mich erinnern, also 2008, vor allem 2009 und in den Folgejahren, da haben ja die Leute einen richtig dicken Hals gehabt. Also da haben sie schon ein bisschen reingeschaut in das System und damals ist ja der Ruf laut geworden nach Bankenregulierung und so weiter, aber mittlerweile ist alles wieder vergessen worden.
Es ist vergessen worden, es ist eigentlich im Prinzip gar nicht gemacht worden und die Deregulierung ist eigentlich eben das System. Es hat so Phasen gegeben, wo eigentlich auch noch in den 30er Jahren dann der Ruf ganz stark geworden ist und für die Regulierung. Also hat es schon von 1907 eigentlich, wo ganz ein großer Bankencrash war in den USA und dann daraus die FED entstanden ist, als Privatbank 30er Jahre dann auch wieder reguliert ist gewesen und in der Zwischenzeit haben wir es eigentlich komplett dereguliert, unter anderem eben auch, dass eben Privatbanken eben Geld schöpfen können, dass eben die Aufteilung zwischen Investmentbanken und Kreditvergabebanken eben aufgehoben worden ist, 91 in Italien zum Beispiel, und das eigentlich verschlimmert kontinuierlich eigentlich die Situation und dann eben, wenn große Kreditinstitute dann zahlungsunfähig werden, so big to fail, also das ist einfach zu systemrelevant, heißt man das dann, in dem Moment muss dann wieder der Steuerzahler einspringen. In Deutschland haben sie der Steuerzahler, glaube ich, 300 Milliarden gezahlt. In Italien sind sie auch, ich weiß nicht, die genaue Zahlen, nur bei den letzten 3 Jahren bei den 4 Banken plus die Monte dei Paschi sind 20 Milliarden Euro eingeflossen in Privatbanken. Mhm. Und dadurch haben wir zum Beispiel auch im Parlament und auch bei den Großbanken schon Lösungsvorschläge gebracht. Denn im Prinzip ist das ja nur eine Nummer, Geld ist ja nur mehr eine Nummer im Konto rein von den Banken und von Kunden und so weiter. Und die Nummer, das kann man buchungstechnisches Erschaffung von Geld und mit einem sogenannten Debt Equity Swap, also Details auf unserer Homepage im Fall nachlesen, wer möchte, aber es gibt ein buchungstechnisches Sanierungsmöglichkeiten, wo man ja keine Steuergelder mehr einbuttermieren, um zum Beispiel eine Monte dei Paschi zu retten. Mhm. Und das ist eigentlich so Ansätze, wo man wirklich einfach den Kopf wieder einschalten muss und wenn man das eben gut durchdiskutiert, glaube ich, findet man da wirklich spannende Lösungen, die klarerweise nicht allem im Interesse von dem Bankensystem sein.
Paul, du oder vielmehr ihr von Human Economy habt erst im Frühjahr zum Thema Schuldgeldsystem einen offenen Brief an Landeshauptmann Arno Kompatscher geschrieben. Auf eine Antwort, glaube ich, wartet es heute noch. Warum ging es denn in den Brief? Kann man das ganz kurz
verraten? Also das ist eigentlich so gewesen. Wir haben eigentlich versucht, die verschiedenen Steps auch durchzugehen, was ganz logisch sein bei einer so einer Initiativgruppe. Zuerst war einmal zu informieren. einfach über Vorträge und zum Beispiel Grundinformation rauszubringen. Dann haben wir auch gesagt, klarerweise müssen wir die Institutionen informieren, also als Politiker, die Banken selber haben wir immer informiert, wir haben dann die Gerichtsbarkeit informiert, das ist ein, wäre nicht die einzige Instanz, die was da in Regel vorschreiben kann. Leider muss ich auch dazu sagen, Richter sein, keine Wirtschaftler und haben kein Verständnis, wie ein Geldsystem funktioniert. Dann haben wir eben auch einen relativ großen Kongress in Bozen organisiert, in der EURAC, das war 2016 gewesen schon, im November mit ganz tollen Referenten. Und dann haben wir eigentlich auch eine Veröffentlichung ausgegeben, wo eigentlich das ganz kurz beschrieben wird, auch verständlich für einen normalen Bürger. Und der nächste Schritt, der logische Schritt war, was kann man machen? Einmal kann man eben, was Ziel eben auf der institutionellen Ebene, politischen Ebene zu sagen, was ist da möglich zu machen? Und auf der lokalen Ebene haben wir gesagt, ja, es gibt zwar als System, es gibt ein Regionalgeld, das müsste man aber genau definieren, was das eigentlich genau ist. Und es gibt sogenannte Kreditkompensationsgeschäfte. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal ein kleines Konzept und stellen das als Beschlussantrag im Landtag vor. Das haben wir zusammengeschrieben, ein Kollege von mir hat das eigentlich verfasst. Und dann wurde es eben von einem Landtagsabgeordneten in Südtirol Landtag eingebracht. Und es wurde dann klarerweise niedergestimmt, weil unserer Meinung nach, wir haben die ganze Diskussion dann in Landtag umgehört, haben dann auch einen Brief geschrieben an den Landeshauptmann und eben an die ganzen Landtagsabgeordneten, wo wir erklärt haben, dass eigentlich die Einwände und die Befürchtungen, was sie da gebracht haben, sinnlos seien. Und vorher haben wir auch schon verschiedene Publikationen gemacht, kleinere, wo wir einfach das Schuldgeldsystem kritisieren und auch erklären, was die Risiken für die Südtiroler Bevölkerung in den nächsten Jahren einfach da ist. Und man kann vorbeugen, man kann sozusagen einen Notfallplan wie einen Zivilschutz auch in dem Bereich lokal organisieren. Und das wäre eigentlich die Idee gewesen von den Beschlussantrag. Ja.
Also höchst interessant. Und bevor es bei uns weitergeht mit Paul Kirche und dem Thema ums Geld, gibt's ganz ein bisschen Musik.
Happy Sunday, Ihr Sonntag auf Radio 2000. Und hier unser Gast.
Tja, die uferlose Geldschöpfung der Banken macht immer mehr Menschen Angst. Langsam formiert sich aber Widerstand gegen die Art und Weise, wie das Geld heutzutage in die Welt kommt. Und einer von der vordersten Front habe ich hier im Studio, Dr. Paul Kircher. Paul, die Angst der Menschen vor wertlosem Geld, vor dem Verlust ihres Ersparten begründet oder ist da nichts dran?
Also ich sehe das sehr begründet an. Einfach auch, wenn man es historisch anschaut, gibt es sehr viele Momente, wo Menschen wirklich dann eben auch ihr Erspartes verloren haben. Ja, und da wäre nicht viel zu sagen, wie das eigentlich zustande kommen kann. Wir haben es damals ja schon ein bisschen den Banken, kleinen Bankenrunner ein bisschen erlebt, 2007, 2008. Damals, auch zum Glück, hat die Zentralbank EZB dann nicht interveniert, hat das Bankensystem stabilisiert, weil einfach die Banken untereinander sich nicht mehr Geld ausgeliehen haben, um das eben zu vermeiden. Eben da gibt es verschiedene Ebenen, wie das Geldsystem funktioniert. Einmal ist die Kreditvergabe zum Kunden hin und dann gibt es das Interbankensystem und dann noch die Ebene der Zentralbank, wo die Banken klarerweise alle angeschlossen sind. Leider muss man sagen, wenn man jetzt die Geldmenge anschaut und den Schuldenberg, also schauen wir uns gleich mal kurz den Schuldenberg an, von weltweit, also die Schätzungen laufen ziemlich auseinander. Minimum spricht man von 200 Billionen Euro und maximal eben, einige sprechen auch von einigen weiteren 100 Billionen dazu. Das sind jetzt solche Schulden. Schulden, die was eben die Staaten bei den Zentralbanken haben, Staaten bei der Bevölkerung haben, Schulden, die die Bevölkerung hat, Schulden, die eben auch die Privatindustrie hat. Und alles zusammen sozusagen ist enorm groß. Der Realwert, also das Bruttoinlandsprodukt von der Welt, wenn man so heißen will, oder Bruttoweltprodukt, ist ungefähr bei den 60 Milliarden. Das heißt, der Schuldenberg ist schon 4-5-mal so groß wie eigentlich die reale Wirtschaft. Mhm. Und wenn man jetzt schaut, wer eigentlich noch das Vermögen innehat, dann erkennt man ganz klar, das sind eben sehr wenige, wie wir schon vorher gehabt haben, die sind konzentriert auf sehr wenigen. Und würden jetzt alle Schulden eingefordert werden, dass man sie alle zahlen müsste, dann wäre eigentlich der Großteil der Menschheit enteignet, weil wir das klarerweise dann auch zahlen müssten, zum Beispiel über Steuern. Zum Beispiel zu machen, wir Südtiroler haben Schulden ungefähr pro Kopf 38.000 Euro Staatsschulden. Dann haben wir mal nachgeschaut, laut Passivzinsen zahlen wir ja Südtirol auch eine halbe Milliarde im Jahr. Nicht ganz, kommen wir nochmal bei die 20.000. Also jeder Südtiroler hat zwischen 50.000 und 60.000 Euro Schulden, die was nicht mehr persönlich haben, sondern die Institutionen für uns gemacht haben. Mhm. Und würde das zum Beispiel bei einer vierköpfigen Familie jetzt eingefordert, weil da gehören ja dann die Babys und auch die Kreise dazu, mhm. dann hat eine Familie zusätzlich zu den Schulden, was sie vielleicht sich eben hat, noch einmal 200, 250.000 Euro Schulden. Und das entspricht meistens noch dem Eigenheim, was jemand vielleicht sich aufgebaut hat. Nicht leider dazu zu verstehen, wir sind eigentlich schon verschuldet. Und das ist eigentlich das Schuldgeldsystem, so wird es dann oft auch heißen.
Deine persönliche Einschätzung, kennen oder werden die Schulden jemals zurückgezahlt werden?
Es ist unrealistisch. Er hat da historisch niemals funktioniert. Mhm. Schulden ist eigentlich, man spricht davon, die Schulden als Waffe. Denn über die Schulden kann man wirklich einen Staat oder eine ganze Bevölkerung oder Kontinente eigentlich erpressen. Wenn man den Verlauf eben in der Internationalen Währungsfonds und der Weltbank zum Beispiel anschaut, die was in ihren Statuten sehr lobenswerte Ziele haben, ist es eigentlich allem passiert, dass über diese Institutionen und über die Großbanken dann ganze Kontinente ausgeraubt werden. Wie ist eigentlich? Die Folgen spüren wir dann direkt da bei uns, zum Beispiel auch über die Migration, über die Kriege, was dann dort stattfinden. Also das Geldsystem muss man allem in einem geopolitischen Kontext da sehen. Mhm. Das hat jetzt nicht gleich Wirkung da, ich reiche bei der Reikauf, ist mein Geld sicher, das ist eine Geschichte, aber das hat eine viel größere Wirkung. Sämtliche Kriege werden ja so finanziert. Allein ganz kurz einmal anzureißen, die Großbanken haben ja auch die Ersten und Zweiten Weltkrieg sozusagen auch mitfinanziert und meistens, oder eigentlich immer, beide Parteien, die haben Deutschland finanziert, die haben die anderen Länder, die Gegner finanziert, so hat der Weltkrieg ebenso, Hitler hat, gibt es dann wirklich heute offizielle Dokumente, ich glaube, die Fettbanker haben eigentlich in Deutschland sich getroffen, in Salzburg, und haben mit Hitler dann besprochen, dass er finanziert wird. Und erst durch das Geld von den Amis sozusagen, von den USA, ist es möglich gewesen, dass Hitler eigentlich sozusagen sich so politisch und durch seine ganzen Strategien so stark geworden ist. Mhm. Und auch beim Ersten Weltkrieg, als Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass eben Deutschland finanziert worden ist, in einem zweiten Moment sogar Russland finanziert worden ist, logischerweise England und Frankreich. Und dann die Reparationszahlungen waren dann, und der Eintritt dann auch von den USA, war dann immer so, in dem Moment zu schauen, wer muss mehr Reparationszahlungen zahlen. Nicht? Und wenn ein Land das nicht mehr schaffen gekannt hat, dann hat man den anderen geholfen, damit sozusagen über die Reparationszahlungen nicht also Deutschland dann England bedient, sondern eigentlich die Engländer haben damit dann ihrerseits dann wieder die Großbanken bedienen. Das heißt, Reparationszahlungen waren eigentlich Zahlungen an Banken. Mhm. Und das ist ja nicht das perfide Spiel bei sämtlichen Kriegen. Libyen, was man es eben so, Gaddafi, kann man sehr diskutieren, ich bin auch nicht kein Freund von so totalitären Systemen, aber Gaddafi hat zumindest einen Staat gehabt, der was sehr gut funktioniert hat, eigentlich wirklich ein fortschrittlicher Staat, wo auch bestimmte religiöse Tendenzen, extreme nicht Möglichkeit haben und auch sehr fortschrittlich. Eine Interpretation ist, dass sein Todesstoß war einfach die Definition, dass er sein Erdöl nicht mehr in Dollar verrechnen will, sondern mit einer neuen Währung, den afrikanischen Diener, der auf Gold basiert ist. Und anscheinend ist nach 3-4 Monaten dann von der NATO dann, oder in dem Moment eigentlich nicht die NATO, sondern es war damals dann Frankreich, England und USA haben dann sozusagen das Land platt gemacht. Und die Wirkung haben wir mir auch persönlich. Da haben dann Migranten, die was sagen, jetzt nicht gegen Migranten zu reden, sondern die müssen einfach flüchten in ein Land. Das haben wir ja Südtirol auch erlebt in der Optionszeit. Wenn einfach die ökonomische Situation nicht mehr da ist, waren wir sehr dankbar, dass wir gekannt haben, oder auch in meine Familie zum Beispiel, Ursprungsfamilie, dass sie gekannt hat, zum Beispiel nach Österreich gehen und dort wieder eine Existenz aufzubauen.
Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, dass die Banken die Märkte bewusst mit ihrer Gelddruckerei manipulieren. Warum sollten sie das tun?
Ja, das ist auch wieder ein sehr großes Thema. An sich ist es relativ einfach. Es gibt, sage ich mal, also das Zentralbanksystem, und das ist wirklich ein Privatbanksystem. Die Fed ist entstanden aus einem Kartell von Privatbanken, JP Morgan, Rothschild Bank, Rockefeller und so weiter. Die haben eigentlich eine Privatbanken gehabt und dann die Fed gegründet und kontrollieren heute noch sozusagen den Dollar und auch den Staat. In Italien ist das auch, nehmen wir das her, weil das viel so mehr betrifft, Italien war eine Zeit lang eben eine Staatsbank, und das ist eigentlich ja richtig, eine Zentralbank soll dem Volk gehören über den Staat, aber eben dann ist die dann auch privatisiert worden. Heute gibt es 5 Großbanken in Italien, die eigentlich die Mehrheit in der Zentralbank haben. Wie war bei der sämtlichen Vollversammlung Sammlung von den Großbanken, deswegen weiß ich das auch aus erster Hand. Die haben dann, und die kennen ja die Statistiken, das gehört dazu UniCredit, Intesa San Paolo, Carige, Caripo und der BNL. Und gemeinsam mit Generali Versicherung und der IMS haben die, was sie dann die Delegation haben sie an der Zentralbank das Sagen. Und die haben dann das klarerweise definieren auch die Politik, was in Italien gemacht wird. Ist Sozialpolitik noch tragbar? Ist nicht mehr tragbar? Welche Steuern müssen erhoben werden und so weiter? Mundi zum Beispiel ist ja eingesetzt worden, auch von den Banken, Goldman Sachs Banker, Marcon und so weiter. Die Politik sozusagen ist allem beeinflusst direkt von dem Bankensystem. Und ganz spannend ist dahinter, sind ja nicht einmal die Banken, das haben wir herausgefunden, bei der UniCredit, einer der größten Banken, daneben Intesa, waren wir 60 oder 70 Aktionäre bei der Bank. Schon sehr komisch, nicht bei der Südtiroler Volksbank sind um 1000 Aktionäre. Wir haben uns mal die Frage gestellt, was passiert da eigentlich? Und dann sind wir draufgekommen, dass ein einzelner Vertreter, der was die ganzen Delege hat von den Groß-Hedgefonds, das sind 10 Hedgefonds, BlackRock, Vanguard, da gehören 10 Hedgefonds dazu, wir haben die ganze Liste. Die haben dann einen Beauftragten, der heißt Angelo Trevisan, von Trevisan von Mailand, und der repräsentiert von der größten Bank in Italien 92%. Dasselbe passiert in den anderen Banken, Großbanken und eben auch in der Großindustrie. Eni oder Leonardo kontrollieren die auch. Das heißt, es gibt 10 Hedgefonds, die kontrollieren den deutschen Aktien, die ganzen aktiendotierten Unternehmen, 25 anscheinend von 30. In Italien kontrollieren sie die sämtliche und die kontrollieren dann über die Großbanken dann die Zentralbank und die Zentralbank klarerweise beeinflusst richtigerweise in dem Moment als dann auch die Politik.
Also das ist sehr, sehr verwirrend für einen Außenstehenden, aber im Grunde ist es sehr einfach. Das heißt also in einfachen Worten, es gibt eine kleine Minderheit, die was im Grunde alles beherrscht.
Genau, weil die kontrollieren dann klarerweise eben auch die großen Institutionen, die kontrollieren auch, welche Gesetze gemacht werden. Auch da gibt es eine kleine Geschichte dazu bei den Kollaps 2008, ist ja auch so, komischerweise 3 Monate nach dem Crash im September und glaube ich Oktober war dann eben, gibt es eine neue Bilanzierungsregel von die was definiert worden ist in England, vom eben auch wieder von Privatbankern vorgegeben. Sie haben einfach gesagt, wenn wir jetzt das nur weiter deregulieren, crasht das ganze System. Was haben sie dereguliert? Sie haben gesagt, alle Wertpapiere, die was wir in unsere Bilanz reinhaben, können wir von jetzt ab so bewerten, nach dem höchsten Wert zum Beispiel. Das heißt, was früher ein Gefängnisaufenthalt für einen Banker bedeutet hat, bis 2008, ist ab 2008 dann eine Normalität geworden. Und um einfach zu verstehen, den Einfluss, den das System auf die Politik und auf die ganzen Gesetzgebung dann eigentlich hat.
Also ich will es jetzt nicht verschreien, aber ist das im Grunde so, dass auch Politik im Groben so ein bisschen Marionetten von den Herren in den Banken sein?
Leider ist es so, also ich würde es so mit meinen Erfahrungen und meinen Recherchen eigentlich wirklich so definieren. Das hat jetzt nicht so sehr zu tun, dass es unbedingt jetzt der Politiker wirklich korrupt sein muss. Das gibt's auch. Und da könnte man sicher einige Namen nennen, was ich klarerweise jetzt nicht machen werde.
Nein, das machen wir nicht.
Aber im Prinzip ist so, aber würde wirklich auch ein, sage ich mal, sein seriöser Politiker an die Macht kommen, und da wissen wir, dass es so passiert ist, effektiv, auch aus erster Hand, auch in Italien, dass die neuen Kräfte dann wirklich von den Hedgefonds-Managern eingeladen werden zu einem kleinen Abendessen und wird einfach gesagt zum Beispiel, ja, sie wissen, dass sie ohne uns in Italien nicht regieren können, okay, haben sie auch schon gewusst. In der zweiten Runde kommt dann raus, ja, okay, wir besitzen aber die Hälfte oder wir haben die Hälfte der Staatsschulden in der Hand, nicht einfach als Drohung. Im Moment, wenn die Politik nicht das macht, was eigentlich vorgesehen ist, dann können die sozusagen einen Staat, auch für so einen großen Staat wie Italien, der was eigentlich relativ gut funktioniert, also es scheint in Südtirol oft einmal nicht so, aber der funktioniert nicht einmal so schlecht, dass der sozusagen dann einen solchen Staat auch in Bankrott und in Ruin schicken kann, wie es in Griechenland passiert ist, wo andere Faktoren dann dazukommen, aber eigentlich sich halten diese, sage ich mal, wenigen Eliten, kann man mal so den Begriff einschmeißen, in die Diskussion definieren eigentlich, was weltweit passiert, wo Krieg stattfindet, welche Migrationsflüsse dann stattfinden, welche Industrie gefördert wird und welche Gesetze eben geschrieben werden.
Ganz kurz, Paul, nur wie viel Schaden richtet ein System an, in dem Banken auf Knopfdruck quasi Geld in die Welt schießen, das dann anschließend natürlich die Preise für Aktien oder auch Immobilien in die Höhe treibt? In Kürze bitte.
Ja, kürzlich da auch wieder sehr schwierig. Also klarerweise, die Menge definiert dann klarerweise das, was eigentlich passiert, effektiv auch auf dem Aktienmarkt. Einer der großen Probleme beim Aktienmarkt sind sicherlich diese enormen Konzentrationen von Geldern und die dann über Leerverkäufe, diese Fonds, sage ich mal, über Leerverkäufe wirklich den Aktienkurs innerhalb kurzer Zeit destabilisieren können. Nicht? Ein Beispiel ist 2016 gewesen, als dann das Brexit-Referendum war. Das, normalerweise fallen die Themen zusammen, man sucht einen realen Auslöser, Brexit, und in der Zwischenzeit über Nacht waren dann Leerverkäufe gemacht worden. Der Verlust von den Aktionären in Italien, kleinen Aktionären, aber auch größeren Aktionären, die was eben klarerweise da nicht in der Absprache drin waren, die waren ungefähr bei den 60 Milliarden innerhalb von zwei Wochen. Die verkaufen Aktien, die was sie gar nicht in der Hand haben, und dann im zweiten Moment kaufen sie es wieder nach zwei, drei Wochen und haben dann eine enorme, also damals innerhalb von zwei Wochen 60 Milliarden gemacht. Und so eigentlich mit der riesen Geldmengenschöpfung können die Banken sozusagen oder diese institutionellen Investoren, Hedgefonds vorwiegend, können wirklich dann den Markt eigentlich ja regulieren und dann dementsprechend eben auch, also regulieren ist falsch, beeinflussen und dementsprechend riesige Gewinne dann erzielen.
Eine Frage noch für die nächste Pause. Die große Angst vor der Geldflut, vor dem Zusammenbrechen des Finanzsystems ist bei ganz vielen Menschen aktuell und viele Experten, ehemalige Hedgefonds, Manager auch wie ein Florian Homm oder auch ein Dirk Müller, die was in Medien sehr präsent sind durch Bücher oder auch eigene Internetseiten, die warnen vor dem ganz großen Crash wieder mal, muss ich sagen, weil solche Horrorszenarien, die sind ja einige Male schon angekündigt worden, passiert ist bis jetzt noch das noch nicht. Aber wie schaut es denn wirklich aus? 5 vor 12 oder?
Im Prinzip sind wir 5 nach 12. Man kann das so als Bild hernehmen, das ist eigentlich ein Kummerpatient, der was noch mit Geräten am Leben erhalten wird. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Definition, was auch in den Kreisen von diesen Forschern, wie was da zitiert hast, eben kreisen. Effektiv ist so eigentlich, das Geldsystem ist an sich schon implodiert, aber klarerweise mit Spritzen, mit Geldspritzen auch von der EZB, konnte es nochmal ein bisschen notbeatmet werden und kann eine Zeit lang noch funktionieren. Und das ist eigentlich das, worauf wir auch hinweisen, es ist effektiv so, das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld von Einzelnen, sondern das System an sich ist so konzipiert, dass es passieren kann. Und da ist es sicher nicht ganz falsch, dass man sich da einige Gedanken dazu macht. Jetzt bei uns zum Beispiel in Südtirol zum Glück brummt ja die Wirtschaft. Wir haben wirklich super Daten, Deutschland da, muss man auch schauen, wieso, wegen Hartz IV wahrscheinlich auch, weil Lohndumping, was Deutschland zum Beispiel macht. Aber wenn man sich jetzt global anschaut, kommen wir wirklich an die Krise. Ich bin sehr viel in Italien unterwegs und da wirklich ist es wirklich ein Riesenproblem. Und das ist wirklich dann eine Situation, die was dann innerhalb kurzer Zeit auch eintreffen kann. Keiner kann klarerweise sagen, wenn es passiert, denn es gibt eben noch kleine Mittelmöglichkeiten, das eben zu manipulieren und ein bisschen weiter außen zu zögern. Aber ich denke, es ist nicht ganz falsch, wenn man sich da auch als Kleinsparer oder als Mensch einfach mal sich informiert und sich einmal einige Vorstellungen macht, was passiert in so einem Moment.
Also hier schon außer mit positiven Denken alleine können wir das mal nicht davon. Auswege aus der Krise. Darüber reden wir noch ganz einer kurzen Pause.
Happy Sunday, Ihr Sonntag auf Radio 2000 und hier unser Gast.
Dr. Paul Kircher bei mir im Studio mit einem, Sie hören es ja, sehr interessanten Thema. Es geht um den Missbrauch des Geldes und die Konsequenzen daraus. Paul, also ganz gut schaust du nicht aus im Wirrwarr aus Bankengeld und erfundenen, erschaffenen Geld. Es gibt aber doch Auswege aus der Misere und das ist Programm bei Human Economy, einer Vereinigung, wo du seit vielen Jahren dabei bist. Ihr habt im Frühjahr 2016 dazu ein Bierchen ausgebracht, Auswege aus der Krise. Was ist der Ausweg?
Es ist sehr schwierig, da jetzt wirklich zu sagen, das sind die Lösungen. Es sind Vorschläge, Diskussionsvorschläge. Also zum einen wirklich nochmal, würde ich jeden interessierten Hörer einfach anraten, einfach sich zu informieren. Es gibt auch tolle Medien, die was auch ein bisschen besser recherchieren, meiner Meinung nach. Zum Beispiel in Deutschland gibt es den kenfm.de, das ist ein freier Journalist, der was zu dem Thema sehr viele sehr hochgerätige Autoren eingeladen hat, den Ernst Wulff. Finanztsunami, auch lesbar für jeden Einzelnen. Und dann versteht man den Hintergrund. Und aus dem heraus, dann kann man dann wirklich auch Lösungen vorschlagen. Also unser Lösungsvorschlag für Südtirol wäre gewesen, oder ist eigentlich der, dass man sagt, okay, man sollte einfach parallel auch schauen, gibt es Möglichkeiten, ein regionales Geld zu machen, in kleinen Rahmen, einfach auch als Krisenabsicherung in dem Moment, wenn sowas eintreten kann. Wenn nicht, dann hat man zumindest auch einen tollen Vorteil, dass einfach die Regionalwirtschaft gestärkt wird, der Austausch da nochmal verstärkt wird und so weiter und so fort, mit Kreditkompensationsgeschäfte dabei. Also das ist ein bisschen ein spezielles Thema. Auf der staatlichen Ebene haben wir es auch versucht. Es hat ja letztes Jahr im Herbst, also eigentlich im Winter schon, in den letzten zwei Monaten, von letzten Jahr, hat es die Kommissione Bicamerale, so Sistema Bancario Finanziario in Italien gegeben. Und da haben wir eigentlich ein bisschen etwas mitarbeiten, dass wir eigentlich einige Lösungsvorschläge gemacht haben. Und die Banken und das Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat dann 18 Punkte Vorschläge so herausgebracht, also zusammengesammelt sind 18, die was ganz interessant sein. Einer zum Beispiel wäre ein Vollgeldsystem. Das ist ungerecht auch in der Schweiz zurzeit. Da gibt es eben auch ein Referendum heuer, also in 3-4 Wochen, wo dann die Menschen abstimmen, soll nur mal die Zentralbank Geld schaffen oder immer noch die Privatbanken. Das ist zum Beispiel ein weiterer Ansatz, der was sehr spannend ist. Und dann, klarerweise, das gehört dann eine zum Beispiel in den Bereich, dass man schaut, gibt es buchungstechnische Lösungen für so einen Finanztsunami, heißt man es mal so, gibt's, den haben wir auch schon im Parlament deponiert, das heißt, das sogenannte Debt Equity Swap, wo man wirklich buchungstechnisch ohne Steuergelder Banken und sogar ganze Staaten mit einem einfachen Gesetz retten könnte. Und dann sind ganz viele Vorschläge, die was ausgearbeitet worden sind von den Parlamentariern, die gehen dann rein, Deregulierung klarerweise, die gehen wieder diese Separierung von Privatbanken und nicht Privatbanken, sondern Kreditvergabebanken und Investitionsbanken. Es geht darin, dass zum Beispiel die Betrugsbetrüge, Betrug, was gemacht hat, im Bankensystem nicht verjährt. Es geht dahin, dass man wieder die Zentralbank nationalisiert. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Denn so kann das wirklich nicht funktionieren, wenn die unsere normalen Banken eben kontrolliert werden und so weiter. Es gibt sehr viele viele Bereiche. Und ganz wichtig ist auch, was ich eben sagen möchte, wir sind nicht gegen die Banken oder jeder logisch denkende Mensch ist gegen die Bank, sondern ist gegen das Bankensystem, wie es zurzeit ist. Und ganz wichtig eben auch, es ist auch nicht gegen den wohlhabenden Menschen gerichtet, unsere Initiative. Im Gegenteil. Denn auch der Wohlhabende, muss man sich einmal überlegen, wenn der nicht komplett informiert ist, dann kann er sozusagen sich auch nicht schützen, nicht? Wir sind alle im gleichen Boot. Und unsere Vorschläge gehen dahin, dass sozusagen die Möglichkeit besteht, dass auch der, was viel arbeitet und sehr viel investiert hat und so weiter, dass der immer eben auch reich bleiben kann. Das ist kein Thema, das ist nie das Problem. Und dass auch das Bankensystem funktionieren kann, aber wieder als Dienstleister wirklich für die Realwirtschaft und nicht als Investmentbank und so weiter. Mhm. Und dass eigentlich wieder eine Harmonie in der Gesellschaft wieder ermöglicht wird. Nicht? Mhm. Und das muss man ganz einfach offen diskutieren und ohne Vorbehalte einfach jetzt anschauen. Das ist höchste Zeit, weil ich denke, das wird sich sehr dramatisch.
Deine persönliche Einschätzung, glaubst du, dass das Geldwesen irgendwann durch einen politisch-wirtschaftlichen sanften Prozess auf eine gesündere Basis gestellt wird, also durch eine schleichende Reform, oder gibt es einen großen Knall, also muss zuerst das alte System am Boden liegen, dass es neu wachsen kann?
Ich würde sagen, beides nein. Leider. Also ich war der Meinung, man informiert die Menschen, erklärt das Geldsystem und dann jeder denkt logisch nach, hinterfragt es klarerweise und dann kommt man zu einem logischen Diskussion und zum logischen Schluss. So habe ich in der Zwischenzeit auch erkannt, eben auch wenn man in der Politik ein bisschen dann sich bewegt, dass es eigentlich nicht möglich ist. Die Privatinteressen seien zu groß und die Manipulation auch der Menschheit, sage ich mal, ist einfach zu groß, dass eigentlich das Wissen eigentlich nicht da ist. Der sanfte Umgang, glaube ich, sozusagen Veränderung ist nicht da, wäre möglich gewesen. Zu Ende Jahr ist eigentlich nichts gemacht worden, meiner Meinung nach. Dann der Knall, leider bringt auch keine Verbesserung, meiner Meinung nach, weil die letzten Knalls, was gegeben hat, haben eigentlich auch gezeigt, dass es eigentlich immer nur mit einer kleinen Änderung wieder neu aufgerollt worden ist. Nicht? Ich denke wirklich, die einzige Chance ist in einer Bewusstseinsveränderung, wo die Menschen einfach erkennen, was braucht eigentlich. Jetzt noch eine ganz kleine Frage dazu, nicht? Dass man einfach ganz auf der niedrigsten Ebene mal nachdenkt. Was ist eigentlich wichtig für eine Gesellschaft? Für eine Gesellschaft ist wichtig, dass man eben die primären Bedürfnisse gedeckt werden. Nur die Frage dazu, ja, warum haben wir zu wenig? Haben wir zu wenig Ziegel, um Häuser zu bauen? Zu wenig Lebensmittel? Wir müssen sie zerstören, damit der Preis oben reicht und auf anderen Kontinenten verhungern die Menschen. Haben wir zu wenig Arbeiter? Im Gegenteil, wir haben zu viel Arbeitskraft und haben große Arbeitslosigkeit und dadurch soziale Unruhen, Probleme und so weiter. Nicht? Also in allen Bereichen haben wir eigentlich zu viel. Es gibt auch die Rohstoffe, die kann man hintersetzen, regenerative Energien, Erdöl, geht auch noch lang. Das heißt, es gibt eigentlich überall einen Überschuss von dem. Wir könnten wirklich auch 14 Milliarden Menschen ernähren auf der Erde. Das heißt, wir sind eigentlich schon im Paradies, wenn man so anschaut. Und wenn man mit der ganzen Technologisierung hernimmt von der Industrie, bräuchten wir wahrscheinlich auch nur mal die halbe Zeit arbeiten. Da gibt es Studien auch in Deutschland dazu und in Österreich genau speziell, wo es heißt, mit einem Tag Arbeit könnten wir die gleichen Dienstleistungen und Produkte herstellen. Mhm. Das heißt, wo es fehlt, ist eigentlich ein System, das es ermöglicht, dass die Fleißigen immer noch verdienen, dass jeder ein Auskommen hat, einfach auch, also auch Einkommen dann hat und dann eben, dass klarerweise diejenigen, die sich sehr engagieren in der Gesellschaft, dann dementsprechend auch dann ihren Luxus haben können. Also auch Luxus ist kein Thema. Mhm. Das ist eigentlich wirklich möglich, das eben alles auch zu finanzieren, wenn man das Geldsystem ein bisschen anders anschaut.
Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Ihr für Human Economy seid ja seit vielen Jahren aktiv in allen Medien, haltet Vorträge. Wie darfst du denn die Menschen einschätzen? Seien sie offen für das Thema oder seien sie eher skeptisch?
Also beides. Wir haben sehr viele Vorträge gehabt mit Tausenden von Teilnehmern eben auch bei den Vorträgen und da ist klarerweise ein kritischer Teil, aber sehr viele verstehen das eben auch ganz komischerweise. Wir reden ja dann auch mit großen Bankern oder wichtigen Bankern, die haben oft mal größere Schwierigkeit, das Geldsystem zu verstehen, wie eigentlich ein normaler Bürger, der was mit dem Hausverstand dazu geht. Es ist simpel, es ist wirklich simpel. Ein simples Betrugssystem, müsste man wirklich sagen. Und die Leute sind offen, klarerweise, was ich auch gesehen habe in der ganzen Tätigkeit in den letzten 4 Jahren, wo wir sehr viel Geld und Zeit investiert haben, dass die Zeit die Menschen gar nicht mehr haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Jeder ist so, man hat Verpflichtungen, Kredit und so weiter und dementsprechend hört die Information oft, manchmal eben sind sie auch schockiert und sagen dann, nein, das nutzt man eh nicht, was kann ich dienen, ich kann eh nichts machen und dann bleibt es bei dem Punkt. Aber das ist irgendwo die Schwierigkeit eben auch, weil das Geldsystem dann auch wieder einen Mangel realisiert und dementsprechend die Menschen auch für kulturelle Sachen oder einfach auch für Recherchen zu machen, einfach sehr wenig Zeit haben. Und dann am Abend froh sein, wenn sie den Fernsehen schalten können und einfach mal sich berieseln lassen, statt dass man was Interessantes anschaut. Weil ich verstehe ja, wenn jemand wirklich 8 oder 10 Stunden arbeitet, dann ist er bedient. Mhm. Und das wäre ja nicht die Aufgabe der Politik und die haben wir ja schon ein bisschen besprochen, nicht allen das Verständnis hat, das Wissen nicht oft nicht hat und zum anderen einfach oft einmal andere Interessen verfolgt.
Frage für die Zuhörer, was mir ganz spontan kommt. Also wenn jetzt jemand drunter ist, was sagt, das leuchtet mir alles ein. Wie kann ich aussteigen oder wie kann ich mich aussichern? Du hast vorhin gesagt, also wenn, dann ratest du schon jemanden, sich ein bisschen aussichern. Wie kann sich jemand aussichern?
Das sind auch sehr schwierige Fragen, weil das dann so ein bisschen in die Glaskugel schauen und Orakel spielen. Nicht? Aber ich denke, die Geschichte lehrt uns da auch einiges. Nicht? Es gibt einmal so eine Grundidee, dass man vielleicht eben auch bestimmte werthaltige Sachen hat. Die was irgendwo einfach von Dauer sein, das sind jetzt nicht unbedingt Immobilien, klar, eigene Immobilie ist immer gut, erste Wohnung ist eben gut, aber man weiß eben auch, wenn noch im Zweiten Weltkrieg, die zweite Immobilie ist dann mit 50% besteuert worden, nicht, um die Reparationszahlungen zum Beispiel zu finanzieren. Nicht. Also mal das eigene Haus in Ordnung bringen, wenn man ein Fenster austauschen muss, zum Beispiel einfach das machen, nicht, weil man sagt, jetzt will ich das Geld ausgeben, sondern wirklich, dass man das, wenn es notwendig ist, dass man den Schritt auch macht. Es gibt eben, ich sag, werthaltige Stoffe, du hast eben Edelmetall und so weiter, wo man eine Kleinigkeit machen kann. Und der Rest, denke ich, ist ja ganz wichtig, dass man es einfach eben auch fließen lässt, dass man einfach das macht, was man was an Freude macht, denn wenn es so ein Riesenkollaps ist, dann ist es eben sowieso schwierig. Ja. Aktien und so weiter, denke ich, zu spekulieren in dem Bereich ist sehr riskant. Klarerweise diejenigen, die sich auskennen, große Informationen haben, ist auch eine Möglichkeit. Ich denke, es ist schwierig. Wichtig ist klarerweise, wenn man man schaust halt 100.000 Euro sein sicher in der Bank, dass man da überlegt, okay, dann nehme ich zumindest, wenn ich 200.000 habe, 3, 4 Banken und lege über einen kleinen Betrug ein, schreiben vielleicht lokale Banken, die was noch von der Bilanz her noch in einem sicheren Bereich sein. Man kann es aufteilen auf die Kinder zum Beispiel. Es gibt da Möglichkeiten, da eine kleine Absicherung zu machen, die, wie gesagt, ich nicht sagen möchte, das ist um und auf, aber so mal der Hausverstand geht in die Richtung eigentlich. Und da, glaube ich, der auch angebracht, weil die anderen sind eh zu komplexe Prozesse, die was eigentlich gleich Großinvestoren dann machen können, was sie eben effektiver machen.
Tja, und zu guter Letzt, der Paul, wann kann man den nächsten Vortrag für dich, für Inc. erleben und wo?
Also der nächste Vortrag ist der, wenn ihr uns eben auch interessierte Bürger einladen zum Vortrag, können wir es einem gern hin. Wir haben jetzt heuer weniger geplant, weil wir waren jetzt sehr, also ich glaube, so 6-7 Großbanken, wo wir eben auch bei der Vollversammlungen waren. Wir waren auch im Parlament wieder unten, ein paar Sachen eben zu deponieren. Das heißt, unsere Tätigkeit ist zurzeit mehr auf der institutionellen Ebene. Mhm. Informationsarbeit machen wir gerne auch, aber immer auf Anfrage.
Mhm. Man kann mit denen Kontakt aufnehmen, die E-Mail?
Also einfach auf der Homepage gehen, humaneconomy.it und dann habe ich auch die E-Mail-Adresse und da kann man uns dann erreichen, wenn jemand Fragen hat oder vor allem auch, wenn jemand was organisieren will. Ganz gerne kann man hin, einen Vortrag zu halten. Das ist nämlich ganz spannend, da sehr gut besucht, weil es die Leute wirklich auch interessiert.
So, und ich hätte einige Fragen noch, aber die Zeit, Sie sagen selber bereits zwei. Also, Paul, die Zeit ist ins davon geflogen, gell? Ganz, ganz ein großes Vergeltgut für die Auskünfte, war sehr interessant und ja, teilweise spektakulär. Ich sage einen herzlichen Dank fürs Vorbeikommen und das Allerbeste für dich.
Ja, danke schön auch nochmal für die Einladung und an alle Hörer möchte einfach raten, ein bisschen ganz ruhig, dass man ist schockiert, wenn man die Informationen hat, ganz ruhig das Thema angehen. Die Gemeinschaft ist dann eben das Wichtigste, was zählt und ich wünsche allen eben auch eine schöne Zukunft, damit das eben alles gut funktioniert. Dankeschön.